NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Tragischer Autounfall in Südtirol. Irak fordert Abzug ausländischer Truppen und Iran gedenkt des getöteten Generals Soleimani. Pedro Sanchez wird wohl erneut Ministerpräsident in Spanien, obwohl er die erste Wahl im Parlament heute verloren hat. Es gibt Präsidentschaftswahlen in Kroatien, die Buschbrände in Australien wüten weiter und während das politische Berlin ab morgen über die Herausforderungen des neuen Jahres berät, vollzieht sich in der Wirtschaft längst ein Wandel. Darin liegt auch eine Chance, meint Jürgen Webermann in seinem Kommentar. Am Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Es war ein Unfall, ein Autounfall, Trunkenheit am Steuer, möglicherweise auch überhöhte Geschwindigkeit. Was das Unglück von Luttach in Südtirol aus dem täglichen Unfallgeschehen auf Europas Straßen heraushebt, ist die Dimension. 6 Menschen starben, 11 weitere wurden verletzt, zum Teil schwer. Und es ist die Tatsache, dass es überwiegend junge Menschen traf, die im Urlaub von einem fröhlichen Abend in ihr Hotel zurückkehrten. Die meisten der Opfer stammten aus Nordrhein-Westfalen. Ein Todesopfer war aus Niedersachsen, ein weiteres lebte in Hamburg. Jörg Seiselberg fasst aus Rom die Ereignisse zusammen.
Ein Feuerwehrmann, der als einer der ersten Rettungskräfte eingetroffen war, sagte erschüttert, es habe am Unglücksort ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld. Auch Bürgermeister Helmut Klammer hat sich in der Nacht ein Bild von der Situation im Ortszentrum von Luttach gemacht und war noch Stunden später fassungslos.
Eine Katastrophe. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. So etwas Drastisches. Auch für unsere Talschaft etwas, wo ich einfach nur Bedauern zum Ausdruck bringen kann. Bedauern vor allem für die Familien, die hinterblieben sind. Das ist für mich schrecklich, einfach nur schrecklich.
Bei dem Unglück sind 6 junge Erwachsene aus Deutschland ums Leben gekommen. 11 weitere Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen schwer. Alle Opfer waren jünger als 25 Jahre und Teil einer Reisegruppe, die größtenteils aus Nordrhein-Westfalen stammt. Nach Angaben eines Sprechers der Südtiroler Carabinieri ereignete sich das Unglück kurz nach 1 Uhr nachts auf der Hauptstraße von Luttach, einem 1000-Einwohner-Ort im Ahrntal unweit der österreichischen Grenze. Die jungen Touristen aus Deutschland sollen sich neben einem Bus aufgehalten haben, mit dem sie zuvor aus einer Diskothek im nahegelegenen Steinhaus zurückgekommen waren, um in ihre Unterkunft zurückzukehren. In diesem Moment raste der Fahrer eines Sportwagens, eines Audi TT, die Hauptstraße des Dorfes herunter und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe der Deutschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ein Unglück war und keine absichtliche Tat. Der Fahrer des Unglückswagens war offensichtlich stark betrunken, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei ist nach Angaben der Carabinieri ein Alkoholwert von 1,97 Promille festgestellt worden, 4-mal mehr als erlaubt. Der 27 Jahre alte Mann wurde festgenommen, ihm wird Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts drohen dem Fahrer nach italienischem Recht zwischen 8 und 12 Jahren Haft. Ministerpräsident Armin Laschet bestätigte, dass seiner Kenntnis nach die Mehrzahl der Opfer aus Nordrhein-Westfalen kommt. Er sprach den Angehörigen und den Verletzten seine Anteilnahme aus.
Unsere Opferschutzbeauftragte des Landes wird unmittelbar den Familien jetzt zur Seite stehen und ihnen bei dem, was jetzt nötig ist, helfen. Viele Menschen in unserem Land sind in Gedanken und im Gebet den Opfern und den Familien verbunden.
Die 4 bei dem Unglück Schwerverletzten werden in Krankenhäusern in Bozen, Bruneck und Innsbruck behandelt. Auch sie stammen aus Deutschland. Von den übrigen 7 mittelschwer und leichtverletzten sind 2 aus Südtirol. Sie sollen die Gruppe aus Deutschland begleitet haben. Der Unglücksort Luttach ist Teil der Gesamtgemeinde Ahrntal. Die Gegend ist als Ski- und Wintersportort bekannt und besonders bei Jugendreisegruppen beliebt.
Rund 60 Bundeswehrsoldaten aus Mecklenburg-Vorpommern haben aktuell einen Marschbefehl für den Nordirak. Sie sollen planmäßig dorthin verlegt werden. Die Bundesregierung will die Ausbildungsmission im Irak im Rahmen des Kampfes gegen die Terrormiliz IS fortsetzen, auch wenn sie aufgrund der aktuellen Lage im Moment ausgesetzt ist. Doch heute Nachmittag hat sich das irakische Parlament für ein Ende des Einsatzes ausländischer Truppen im Irak ausgesprochen. Was das für die Bundeswehrsoldaten bedeutet, ist noch unklar. Unser Ostkorrespondent Carsten Thüntop fasst aus Kairo die Lage zusammen.
Zu Beginn der Sitzung ein spontaner Sprechchor der Abgeordneten. Sie ließen die beiden höchstrangigen Opfer des US-Attentats hochleben. Den iranischen General Qasem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Mohandes. Ja zum Irak, nein zu den USA, skandierten die Abgeordneten schließlich. Dann hielt der amtierende Ministerpräsident Adel Abdelmahdi eine Rede. Ausführlich legte der Regierungschef dar, wie der Irak auf das Attentat reagieren könne. Es gebe mehrere Möglichkeiten. Uns liegen zwei Hauptoptionen vor. Die erste, die Beendigung der Gegenwart der ausländischen Truppen mit sofortigen Maßnahmen und das Treffen aller dafür nötigen Vorkehrungen. Die zweite Option, dass wir zu einem alten Gesetzentwurf zurückgreifen. Ihm zufolge könnte die Regierung die Zahl der ausländischen Truppen nach einem bindenden Zeitplan reduzieren, bis die Präsenz dieser Truppen auf irakischem Boden gänzlich beendet wird. Überraschend deutlich machte Abdelmahdi klar, was er für das Beste hält. Meine Empfehlung, die ich als Ministerpräsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte bevorzuge, ist, die erste Option zu wählen. Denn trotz aller in- und ausländischen Schwierigkeiten ist diese Option die beste für den Irak, um gute und richtige Beziehungen zu den USA und dem Rest der Staatengemeinschaft neu zu organisieren. Diese neuen Beziehungen werden den Grundstein für starke und solide Beziehungen auf Basis des Respektes der Souveränität und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten legen. Schließlich enthüllte Ministerpräsident Abdelmahdi ein interessantes Detail. Für die Geschichte muss ich erwähnen, dass ich einen Termin mit dem verstorbenen Qasem Soleimani um 8.30 Uhr am Freitagmorgen hatte. Er sollte mir eine Botschaft aus dem Iran übermitteln, als Antwort des Iran auf die Botschaft von Saudi-Arabien, die wir an den Iran weitergeleitet hatten, um Übereinkünfte und wichtige Entspannungen der Eskalation der Lage im Irak und in der Region zu erzielen. Seit einiger Zeit hatte in der Region das Gerücht kursiert, dass es Kontakte zwischen Teheran und Riad gibt, dass also die beiden Rivalen tatsächlich versuchen, in ein Gespräch zu kommen. Nach Abdelmahdis Rede ging es schnell. Per Akklamation nahmen die Abgeordneten den Resolutionsentwurf an. In der Entschließung wird die Regierung aufgefordert, auf ein Ende der Präsenz aller ausländischen Soldaten im Land hinzuarbeiten. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung solle ihre Bitte an die Bündnispartner um Beistand zurückziehen. Rechtlich bindend ist die Resolution des Parlaments nicht. Viele sunnitisch-arabische und kurdische Abgeordnete waren der Sitzung ferngeblieben aus Protest. Noch vor der Abstimmung hatte die internationale Anti-IS-Koalition mitgeteilt, dass sie ihren Einsatz im Irak vorerst aussetze. Die anhaltenden Raketenangriffe schränkten die Fähigkeit der Allianz ein, ihre Aufgaben wahrzunehmen, so das Bündnis.
Soweit die Reaktion des Irak heute auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch US-Drohnen im Irak. Eine Reaktion des Iran selbst ist die Ankündigung, weitere Punkte des internationalen Atomabkommens aussetzen zu wollen, und zwar mehr als ursprünglich angekündigt. Der heutige Tag aber stand im Iran im Zeichen der Trauer. Die Trauerfeierlichkeiten, die in Awas im Südwesten des Landes begannen, waren zugleich eine politische Demonstration. Karin Sens berichtet.
Soleimanis Leichnam wurde mit patriotischer Popmusik begrüßt. Das Lied erzählt vom Mann mit dem Löwenherz, das Barmherzigkeit und Wut in sich vereint. Mit der jungen Musik versucht man offenbar, die Demonstranten für sich zu gewinnen und die Republik zu einen. Die Straßen der Stadt sind voll, Zehntausende schwenken Fahnen, tragen Bilder des Generals mit sich. Heute trauert nicht nur die Familie von General Soleimani, heute trauert die ganze iranische Nation, meint dieser Mann. Diese Frau ist ähnlich ergriffen. Mein Herz schmerzt. Ich bin wie Qasems Schwester. Ich bin wie Qasems Tochter. Er war gegangen, um die Zukunft meines Kindes zu verteidigen. Zur Trauer kommt die Wut auf Amerika. Die USA und ihr Präsident müssen wissen, dass wir uns bitter rächen werden. Ich sage Mr. Trump, er muss jetzt auch vor seinem eigenen Schatten Angst haben. Immer wieder rufen die Teilnehmer. Nieder mit Amerika und Tod für Amerika. Das war auch schon am Morgen in Teheran zu hören. Da fand eine sehr emotionale Parlamentssitzung statt. Auch hier bahnte sich die Wut auf Amerika ihren Weg. Der Parlamentssprecher Ali Ladichani. Mr. Trump, das ist die Stimme der Menschen im Iran. Hör sie dir an. Sie werden dir nicht vergeben. Und sie werden diese Wut durch Strafe zu spüren bekommen. Sie werden dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie die Sicherheit dieser Region gefährden. Viele Abgeordnete trugen bei der Sitzung heute schwarze Kleidung. Morgen gehen die Feierlichkeiten in Teheran und in der für Schiiten heiligen Stadt Qom weiter. Die eigentliche Beerdigung soll am Dienstag stattfinden, in Soleimanis Geburtsstadt Kerman.
Iran trauert und droht den USA. Und die USA drohen ihrerseits dem Iran. Nach US-Präsident Trump legte auch US-Außenminister Pompeo nach im Kampf der Worte. Aus Washington berichtet Thorsten Teichmann.
US-Außenminister Pompeo hat die Drohung von Präsident Trump noch einmal bekräftigt. Im Fernsehsender ABC sagte Pompeo, die USA würden nach möglichen Vergeltungsschlägen der Iraner auf amerikanische Ziele mit gezielten Angriffen auf die Verantwortlichen reagieren, um dann zu behaupten, die Welt sei jetzt ein viel sicherer Ort als noch vor Tagen.
It's very clear the world's a safer place today. Qasem Soleimani no longer walks the planet.
Qasem Soleimani weilt nicht mehr unter uns. Sie kennen seine Geschichte. Hunderttausende von Menschen in Syrien, Millionen Flüchtlinge, Libanon, Beirut, Syrien, Irak, Jemen, der Tod von Amerikanern im Irak im früheren Krieg. Das war ein schlechter Typ. Wir haben ihn aus dem Spiel genommen und das ist wichtig. Das US-Militär hatte in der Nacht zum Freitag den iranischen Kommandeur der Al-Quds-Brigaden Qasem Soleimani im Irak gezielt getötet. Die Folgen dieser Entscheidung sind bisher noch nicht einmal absehbar. Gestern hieß es, die Führung in Teheran habe bereits 35 mögliche amerikanische Ziele für Vergeltungsschläge ausgemacht. Als Reaktion textete US-Präsident Trump im Netz über 52 mögliche Ziele für US-Militärschläge mit Bedeutung für Iran und in Iran sollte Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen angreifen. 52, denn so viele Geiseln hatte Iran bis zum Ende der Belagerung der US-Botschaft in Teheran Anfang 1981 festgehalten. In den USA rechtfertigt die Trump-Administration seit 3 Tagen ihre Entscheidung immer wieder.
The intelligence assessment made clear that no action.
Die Geheimdienstinformationen machten deutlich, dass es ein größeres Risiko gewesen wäre, Soleimani weiter seine Intrigen, Planung und Terrorkampagne zu erlauben, als die Entscheidung, ihn gezielt zu töten. Die New York Times berichtet dagegen, das Pentagon habe Präsident Trump die Tötung des iranischen Kommandeurs nur als eine von mehreren Möglichkeiten vorgelegt. Zunächst habe sich Trump nach dem Tod eines Amerikaners im Irak für den Militärschlag gegen eine Miliz entschieden, die von Iran unterstützt wird. Erst nach Protesten gegen die Botschaft in Bagdad sei er zur Überraschung der Verantwortlichen auf den Plan einer gezielten Tötung Soleimanis zurückgekommen.
Thorsten Teichmann aus Washington. Spaniens geschäftsführender Regierungschef Pedro Sanchez hat heute die erste Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl verloren und darf sich trotzdem als Sieger fühlen. 166 der 350 Abgeordneten stimmten für Sanchez, 165 gegen ihn, 18 enthielten sich. Die absolute Mehrheit hat er damit verfehlt, aber bei einem zweiten Wahlgang am Dienstag reicht die einfache Mehrheit. Seine Wiederwahl gilt damit als relativ sicher. Für Sanchez stimmten die Abgeordneten einer Koalition aus seiner eigenen sozialistischen Partei, der Linkspartei Podemos und einiger kleiner Parteien, ein Novum für Spanien. Und die katalonische Separatistenpartei EAC enthielt sich der Stimme. Frage an unseren Spanien-Korrespondenten Oliver Neuroth. Das Bündnis zwischen den Sozialisten und Podemos wäre ja auch schon nach der letzten Wahl möglich gewesen. Warum geht jetzt, was damals unmöglich schien?
Nun, Sanchez hat einfach gesehen, dass es keine andere Möglichkeit einer Regierungsbildung für ihn gibt. Eine Koalition seiner Sozialisten mit den Konservativen zum Beispiel, eine große Koalition, wäre rein rechnerisch die stabilere Variante gewesen. Doch in Spanien sind einfach die Gräben zwischen diesen beiden großen Parteien zu tief, als dass man tatsächlich zusammenarbeiten könnte. Jahrzehntelang haben Konservative oder Sozialisten alleine mit absoluten Mehrheiten regiert. Aber für viele Spanier kommt es wirklich sehr überraschend, dass die beiden Politiker, die sich vor einem Jahr noch die heftigsten Wortgefechte geliefert haben im Parlament. Sozialistenchef Sanchez und Podemos-Chef Iglesias jetzt auf beste Freunde machen, sich duzen, sich in den Armen liegen. Viele Spanier kommen sich bei solchen Bildern auch einfach nicht ernst genommen vor. Denn der große Streit zwischen den beiden Politikern hatte ja zu der Neuwahl geführt im November. Nach der ersten Wahl, Sie hatten es gerade erwähnt, wäre auch noch eine stabilere Konstellation, eine stabilere Regierungskoalition möglich gewesen. Also eine unlogische Entwicklung, jetzt zusammenzugehen, aber zu erklären, ist das wirklich nur mit dem Mangel an alternativen Konstellationen.
Und was haben wir jetzt von dieser Regierung zu erwarten?
Sozialisten und Podemos kommen zusammen auf 155 Parlamentssitze. Die absolute Mehrheit liegt bei 176. Das heißt also, für jedes Gesetz, für jedes Vorhaben muss sich diese Koalition Verbündete suchen. Sie regiert in der Minderheit. Ministerpräsident Sanchez stellt es sich so vor, dass die Mehrheitsbeschaffer verschiedene Parteien sein könnten, je nach Thema, je nach Gesetz. Nur Unterstützung von den Konservativen zum Beispiel kann Sanchez kaum erwarten. Heute in der Debatte vor der Abstimmung hat sich nochmal gezeigt, wie groß die Ablehnung der Opposition dieser Regierung gegenüber ist. Der Oppositionsführer Casado hat Worte in den Mund genommen wie Fake-Ministerpräsident oder auch Psychopath mit Blick auf den Deal, den Sanchez eingegangen ist mit der katalanischen Partei ERC, um sich mit deren Hilfe ins Amt des Ministerpräsidenten wählen zu lassen.
Ja, Sanchez braucht die ERC, die sich enthält bei dieser Abstimmung am Dienstag. Was zahlt er den Separatisten dafür, dass sie sich enthalten?
Einen ziemlich hohen Preis, würde ich sagen. Sozialisten und ERC haben lange verhandelt, mehrere Tage. Seit Ende vergangener Woche wissen wir, wie diese Vereinbarung aussieht. Und im Kern geht es dabei um neue, um offene Gespräche zwischen der Zentralregierung in Madrid und der katalanischen Regionalregierung in Barcelona. Solche Gespräche gab es in der Vergangenheit öfter schon mal, aber sie wurden immer wieder abgebrochen, weil die katalanische Seite auf der Maximalforderung beharrte, einem Unabhängigkeitsreferendum. Und aus Madrid hieß es immer wieder, das geht nicht, das ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Nun sagen beide, wir sprechen über Dinge, die vom Gesetz gedeckt sind. Das würde also ein Referendum ausschließen. Aber über den Erfolg dieser Verhandlungen soll letztendlich das katalanische Volk entscheiden. Es soll eine Befragung geben anschließend. Man könnte vielleicht sagen, ein Mini-Referendum, wobei natürlich die Frage einer katalanischen Unabhängigkeit darin nicht gestellt werden soll.
Seine politischen Gegner haben Sanchez ja vorgeworfen, durch die Kooperation mit den Separatisten gegen die Verfassung zu verstoßen. Wenn er jetzt versucht, im Rahmen der Verfassung eine Lösung zu finden und offenbar ja auch die Separatistenpartei dazu bereit scheint, worauf könnte das rauslaufen?
Das könnte beispielsweise auf mehr Autonomierechte für Katalonien hinauslaufen. Also, dass die Region einfach stärker ist, mehr Finanzgewalt hat, mehr Entscheidungskraft über Bildung, über andere Autonomierechte. Das wäre eine Option, die auch oft schon im Raum steht. Nur die ERC hat auch schon anklingen lassen, dass das eigentlich nicht ihr Ziel ist. Doch es wäre, wenn wir über Dinge innerhalb der Verfassung sprechen, die einzige Option. Denn ein Referendum, ein echtes Referendum über die Unabhängigkeit würde gegen die Verfassung natürlich verstoßen. Und wenn man eben über Geldfragen spricht, über Macht in Barcelona, das wäre eine Option, die möglich wäre und innerhalb der Gesetze wäre.
Oliver Neuroth aus Madrid. Am 1. Januar hat Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft für das nächste halbe Jahr übernommen. Doch wer das Land in dieser Zeit repräsentiert, das entscheidet sich erst heute. In einer Stichwahl waren die Kroaten aufgerufen, über ihr künftiges Staatsoberhaupt abzustimmen. In wenigen Minuten um 19 Uhr schließen die Wahllokale. Am späten Abend wird das Ergebnis erwartet. Die Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus zwischen der amtierenden rechten Präsidentin Grabar Kitarović und dem Sozialdemokraten Milanovic. Clemens Fiankotte berichtet.
Die Präsidentin hat gezeigt, was sie kann, und wir brauchen jetzt eine Veränderung. Mal sehen, was der andere machen kann. Der andere, das ist Ex-Regierungschef Zoran Milanovic, der sozialdemokratische Herausforderer von Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarović. Milanovic gab, wie dieser Mann, seine Stimme in der Kreiska-Schule ab, an seinem Wohnort im Westen von Zagreb. Als Milanovic am Morgen mit seiner Frau das Wahllokal verlassen wollte, um auf die wartenden Journalisten zuzugehen, machte ein älterer Mann lautstark aus seiner Ablehnung gegenüber dem früheren Ministerpräsidenten keinen Hehl. Komm her, zeig dich, rief der Störenfried. Milanovic sei ein Kommunist. Auch auf die versöhnliche Geste, ihm die Hand zu reichen, reagierte der Mann nicht. Die Wähler der kroatischen Hauptstadt votierten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor 2 Wochen zu über 40% für den Sozialdemokraten Milanovic. Sie habe auch für Milanovic gestimmt, der in ihrer Nachbarschaft wohne, sagt diese ältere Frau beim Verlassen des Wahllokals. Sie hoffe, dass dies landesweit heute auch der Fall sein werde. Das, was ich eingekreist habe, das erwarte ich. Meinen Nachbar natürlich. Es ist eine spannende Wahl. Ich bin ungeduldig auf die Ergebnisse heute Abend. Ich denke, die Bürger sind richtig in 2 Hälften geteilt. Aber ich erwarte eine größere Wahlbeteiligung und dass die Menschen sich bewegen und das bessere oder zumindest das kleinere Übel wählen. Letzten Umfragen zufolge dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Und beide Spitzenkandidaten appellierten an ihre Landsleute, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und den künftigen Kurs Kroatiens mitzubestimmen.
Rund 200 Feuer brennen in Australien. Viele sind nach wie vor außer Kontrolle. In diesem Inferno sind es einzelne Heldengeschichten, an die die Menschen ihre Hoffnung knüpfen. Holger Senzel berichtet aus Australien.
Eine Frau marschiert mit ihrem Pferd in eine Bar. Der Mann hinter der Theke verzieht keine Miene und stellt ein Bier auf den Tresen. Das Pferd leckt das Kondenswasser vom Glas. Die Frau kippt den Inhalt hinunter. Es ist das freundlichste Pferd, das ich kenne, sagt Mark Ethel, Eigentümer des Waterfront Hotels in Maroora im Südosten von New South Wales. Die Gemeinde gehe durch harte Zeiten, Häuser seien niedergebrannt, Nachbarn gestorben. Da sei es doch selbstverständlich, dass man sich gegenseitig helfe. Denn Beck Winter hätte ihr Pferd niemals draußen vor der Tür gelassen. Auf seinem Rücken ist sie vor dem Feuer geflohen. Charma hat ihr das Leben gerettet.
Sie war unglaublich. Ich bin so stolz auf sie. Ich wusste ja nicht, ob wir direkt ins Feuer hineinreiten. Da war extrem viel Rauch. Ich konnte die Hitze fühlen. Es war erschreckend. Aber ich hatte großes Vertrauen in Charma, dass sie mich sicher da rausbringt. Und das hat sie. Sie ist meine Heldin.
Es sind Geschichten wie diese, die den Menschen Mut machen. Wie die Schlagzeilen vom Kampf der Apfelstadt Bartlow oder auch Schlacht in der Geisterstadt, heute auf den Titelseiten australischer Zeitungen. Die 1200-Einwohner-Gemeinde war geräumt worden, als die Flammenwände sich näherten. Keine Chance, sie zu retten. Doch einige Einwohner blieben, um gemeinsam mit einer Gruppe Firefighter den Bränden zu trotzen. Ein Großteil der Häuser von Bartlow brannte trotzdem nieder, aber irgendwann in der Nacht zog das Feuer sich zurück. Eine Menge Glück, wechselnder Wind vermutlich, aber das spielt keine Rolle. Es ist eine weitere Heldengeschichte von Frauen und Männern, die nicht kapitulieren gegen einen übermächtigen Feind. Der Mensch mit all seiner ausgefeilten Technik scheint hilflos gegen die wütende Natur. Und mancher Klimaaktivist glaubt denn auch, es sei die Rache dieser Natur für jahrzehntelange Misshandlungen. Mit 48,9 Grad Celsius war Sydney gestern der heißeste Platz auf der Erde. Die kommenden Tage bringen ein wenig Abkühlung, entlang der Küste möglicherweise sogar Regen. Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons spricht von einer gewissen Erleichterung, warnt aber zugleich vor zu großen Erwartungen. Es ist eher eine psychologische Erleichterung. Es reicht auf keinen Fall, um die Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Holger Senzel berichtete aus Australien. Morgen, 6. Januar, Heilig Drei König. Traditionell beendet das politische Berlin an diesem Tag seine Weihnachtsferien. Mit dem Dreikönigstreffen der FDP, der Klausur der CSU-Landesgruppe und der Klausur des Grünen Bundesvorstands stehen morgen gleich 3 Ereignisse auf der innenpolitischen Tagesordnung, die Orientierung bringen sollen fürs neue Jahr. Während die Parteien aber noch mit sich ringen, hat die Wirtschaft die großen Herausforderungen aus ihrer Sicht längst benannt. Das sind neben dem Fachkräftemangel zum Beispiel die Digitalisierung, der Klimawandel, der Brexit oder der Aufstieg Asiens und die daraus resultierenden Handelskonflikte. Wenn die Politik noch nachdenkt, befindet sich das Wirtschaftssystem bereits in einem tiefgreifenden Wandel. Doch genau darin liege auch eine Chance, meint Jürgen Webermann aus unserer Wirtschaftsredaktion in seinem Kommentar.
Wenn uns 2019 eines verdeutlicht hat, dann dies. Vor uns liegt eine Dekade des massiven Umbruchs. Oder, um es mit dem berühmten österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter zu sagen, wir werden eine umfassende schöpferische Zerstörung erleben. Zerstörung, das klingt drastisch. Schumpeter hat den Begriff vor rund 80 Jahren geprägt. Was er damit meint, Innovationen und technischer Fortschritt werden Althergebrachtes verdrängen. So ein Prozess kann schmerzhaft sein. Er führt zu Konflikten, wie wir sie derzeit erleben, zu Abwehrkämpfen. Am Ende aber kann er die Gesellschaft voranbringen. Es geht also darum, dass im Wandel immer auch eine große Chance steckt. Es wird ja immer deutlicher, dass vor allem die Erderwärmung die globale Wirtschaft zum Umdenken zwingen wird. Ein Blick nach Australien genügt. Dort stellen sich viele inzwischen die Frage, was wohl auf Dauer teurer sein wird. Der Abschied von der für das Land sehr bedeutenden Kohleindustrie oder Naturkatastrophen epischen Ausmaßes. Diejenigen, die auch bei uns betonen, dass die Wirtschaft durch rigorosen Klimaschutz zu stark belastet werden könnte, vergessen dabei, dass wir alle einen umso höheren Preis zahlen werden, wenn wir es nicht schaffen, den CO2-Ausstoß zu begrenzen oder, noch besser, zu reduzieren. Und sie übersehen, dass ein nachhaltigeres Wirtschaften gerade für ein Land wie Deutschland tatsächlich eine große Chance ist. Wir sind seit jeher ein Land der Tüftler. Wer einmal im Ausland deutsche Mittelständler getroffen hat, begreift schnell, in ihren Nischen sind sie ganz häufig Weltmarktführer, sie sind überall präsent. Nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland das innovativste Land der Welt. Warum also sollten wir nicht in der Lage sein, grüne Technologien zu entwickeln und Vorreiter im Klimaschutz zu werden? Dass diese Technologien bald mehr denn je gefragt sein werden, dürfte klar sein. Die Frage ist nur, wer sie entwickelt. Hier ist auch die Politik gefragt. Kann es sein, dass die Bundesregierung das eigene Land und seine Innovationskraft unterschätzt, wenn sie lasche Klimaziele formuliert, einen Kohleausstieg in weiter Ferne festlegt oder in Brüssel für laxere CO2-Vorgaben für die Autoindustrie kämpft? Konzerne wie Volkswagen sind da viel weiter. VW richtet sich auf die Elektromobilität ein. Der politische Druck, nachhaltigere Autos zu bauen, kam nicht aus Berlin, sondern aus Brüssel, China und all den Ländern, die sich spätestens 2030 vom Verbrennungsmotor verabschieden wollen. VW hat begriffen, dass der Wandel also jetzt beginnen muss, um künftig weiter vorne dabei zu sein. Auch viele Autozulieferer stellen sich längst auf neue Zeiten ein. Das wird Jobs kosten, richtig. Gelingt der Wandel, werden aber auch viele Jobs geschaffen. Deutschland könnte technologisch ganz vorne bleiben. Talente hat das Land genug, Ideen auch. Was fehlt, ist eine Regierung, die den Wandel mit vorantreibt und vor allem mutig moderiert. Die in der Lage ist, auch die Zweifler mitzunehmen. Eine Regierung, die an die Innovationskraft des eigenen Landes glaubt.
Ein Kommentar von Jürgen Webermann. Und damit zum Sport mit Mats Nicholson.
Spitzensport ist Kopfsache. Beim Skispringen ganz besonders. Der Erwartungsdruck, die Einflüsse von Wind und Wetter, da heißt es Nerven behalten. Das ist dem besten Deutschen Karl Geiger heute nicht so richtig gelungen. Bei der Qualifikation für das Abschlussspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Edgar Endres berichtet aus Österreich.
Die Ernüchterung ist erneut groß. Karl Geiger kommt einfach nicht klar mit der großen Anlage im Salzburger Land und wird nur 16. in der Qualifikation. Die Lockerheit, die der Oberstdorfer noch in Deutschland gezeigt hat, ist verschwunden. Tagesbester ist in Bischofshofen Stefan Kraft. Der Pongauer siegt hauchdünn vor dem Japaner Daiki Ito. Von den Topfavoriten auf die Gesamtwertung macht noch Ryoyo Kobayashi auf Platz 6 den besten Eindruck. Marius Lindwig aus Norwegen ist 9. und der Pole David Kubacki liegt nur auf Rang 13. Dafür zeigen Konstantin Schmid und Stefan Laie auf den Plätzen 4 und 5 eine klasse Leistung. Auch Markus Eismichler schafft locker den Sprung in die morgigen K.O.-Duelle.
Seit 18 Jahren gab es keinen deutschen Gesamtsieg mehr bei dieser Vierschanzentournee. Der aktuelle Dritte, Karl Geiger, hat noch Chancen, wenn es auch eher Außenseiterchancen sind. Knapp 7,5 Meter muss er morgen aufholen. Wie gut, dass Karl Geiger im Team Wettkampfsau genannt wird.
Ja, das ruht daher, dass ich in den letzten Jahren oft extrem weit weg war im Training, aber im Wettkampf mich dann brutal pusht habe und dann zum Teil Sprünge rauszaubert habe, wo ich selber nicht gewusst habe, wo ich die her habe. Und ich glaube, das kommt ein bisschen von daher, dass ich halt da manchmal schon ein bisschen Wettkampfsau bin.
Und um 17.15 Uhr geht's dann morgen los in Bischofshofen. In der Basketball-Bundesliga gibt's anders als im Fußball keine Winterpause. Oldenburg hat das Nordduell gegen Aufsteiger Hamburg wie erwartet gewonnen, mit 12 Punkten Differenz. Fechter verlor gegen den Topclub FC Bayern mit 8 Punkten Rückstand. Und für die große Überraschung sorgte Göttingen. Die Niedersachsen schlugen das Top-Team Alba Berlin ganz knapp mit 72-71.
Das war das Sport mit Mats Nicholson und das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info.